Ja, schönen Abend auch von meiner Seite. Ich habe die doch sehr herausfordernde Aufgabe, jetzt in den nächsten 25 Minuten circa das immer weiter werdende Feld der hereditären Myopathien zu beleuchten und werde aus diesem Grund aufgrund der Zeitlimitation auch ein bisschen an der Oberfläche kratzen, werde mich vor allem auf die zentralen diagnostischen Prinzipien und die häufigeren Erkrankungen beschränken. Ganz grob gesprochen sind Myopathienerkrankungen unterschiedlicher Ursache, die eins gemeinsam haben, nämlich dass die primäre Pathologie dahinter im Skelettmuskel liegt. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass Neuropathien, also Erkrankungen des peripheren Nerven, und Myasthenien, also Erkrankungen der neuromuskulären Übertragung, nicht zu den Myopathien gehören. Und die Ätiologie der Myopathien kann entweder genetisch sein oder erworben. Zu den erworbenen Myopathien, also zu den immunmedierten vor allem, haben wir jetzt schon einiges gehört. Und der jetzige Vortrag fokussiert sich eher auf die Myopathien auf der linken Seite, auf dieser Folie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Die hereditären Myopathien beinhalten die progressiven Muskeldystrophien, dann auch die kongenitalen Myopathien mit Strukturbesonderheiten in der Histologie. Das sind Erkrankungen, die vor allem die Neuropädiater betreffen. Dann das auch sehr weite Feld der metabolischen Myopathien, das sehr heterogen ist mit Glykogenspeichererkrankungen, Fettspeichererkrankungen und auch Mitochondriopathien. Und zu guter Letzt die Ionenkanalerkrankungen, die auch zum Symptom der Myotonie, also der Muskelsteifigkeit führen können. Dieses Slide von der World Muscle Society zeigt auch, warum es so kompliziert ist, die hereditären Myopathien in kurzer Zeit zu behandeln. Es gibt mittlerweile über 1100 genetische Erkrankungen, die mit einer Muskelsymptomatik einhergehen können, und insgesamt fast 700 neuromuskuläre Krankheitsgene, die immer mehr werden. Und trotz dieser Fortschritte im Bereich der Genetik möchte ich, so wie es auch im ersten einführenden Vortrag schon rübergekommen ist, eine Lanze brechen für die klassische Herangehensweise und für die Wichtigkeit der Anamnese und der klinischen Untersuchung bei der Abklärung einer Myopathie. Prinzipiell sollte man sich Patienten mit Verdacht auf eine genetische Muskelerkrankung nähern, indem man das Leitsymptom erfragt, das prinzipiell häufig eine Muskelschwäche ist. Die Muskelschwäche an sich ist mal auch unspezifisch, kann durchaus auch neurogen sein, myasthen sein, psychogen sein. Die häufig beschriebenen Muskelschmerzen sollten nur dann als myopathisches Symptom gewertet werden, wenn es sich wirklich um tiefe Muskelschmerzen handelt, die Muskelkater ähnlich sind. Und wir sollten als Neurologen auch immer nach Zusatzsymptomen fragen, insbesondere nach Schluckbeschwerden, nach Problemen mit dem Sprechen, nach okulären Symptomen und auch nach Myotonensymptomen, auf die ich nachher noch genauer eingehen werde. Ein weiterer wichtiger Aspekt aus der Anamnese ist der Zeitverlauf der Erkrankung. Muskelerkrankungen können von akut bis chronisch verlaufen, wobei die chronische Verlaufsform eher hinweisgebend ist für eine hereditäre Ätiologie. Und wir fragen auch immer nach dem Beginn der Erkrankung und ob im Kindesalter die Entwicklungsmeilensteine zeitgerecht erreicht worden sind. Ist auch schon kurz erwähnt worden heute, vor allem bei den hereditären Formen natürlich besonders wichtig, die Familienanamnese. Danach muss man aktiv fragen, Patienten berichten das nicht immer von selbst. Und anhand der Familienanamnese, wenn sie positiv ist, können wir mitunter Rückschlüsse treffen, ob es sich um eine rezessive Form handelt, um eine autosomal dominante Form oder um eine X-chromosomale Form. Alle Erbgänge sind bei neuromuskulären Erkrankungen prinzipiell denkbar. Und was auch wichtig ist zu wissen, es gibt natürlich auch hereditäre Erkrankungen, bei denen die Familienanamnese vollkommen negativ ist. Bei der klinischen Untersuchung ist ein Schwerpunkt zu erfassen, wie die Muskelschwäche verteilt ist. Dazu gibt es ein wichtiges Slide, auch aus den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, und die unterteilt hier vier verschiedene Kategorien. Das erste ist das sogenannte Oculobulbary-Syndrom, also eine Muskelschwäche, die vor allem auch die Augenlider, die Augen und die Schlundmuskulatur mit einbezieht, mit einer Dysarthrie und mit einer Schluckstörung. Wenn man so ein Syndrom mit einer variablen Schwäche der Extremitätenmuskulatur dabei vorfindet, dann sollte man unbedingt an die okulopharyngeale Muskeldystrophie denken. Das ist eine Erkrankung, die in aller Regel durch einen Defekt in einem spezifischen Gen verursacht wird. Ganz anders ist es bei dem sogenannten Gliedergürtelsyndrom hier an zweiter Stelle, wo es zu einer Schwäche der Schulter- und Beckengürtelmuskulatur kommt, ohne Beteiligung der okulopulbären Regionen. Dann spricht man von einer vom Verdacht auf eine Gliedergürteldystrophie. Und das ist wiederum eine sehr heterogene Erkrankung mit sehr vielen zugrunde liegenden Genen, ähnlich wie auch das distalmyopathische Syndrom, wo eben die Körper- oder die stammfernen Muskelgruppen vorrangig betroffen sind, schauen klinisch manchmal ähnlich aus wie die rein motorischen Polyneuropathien und sollten auch eine breite genetische Abklärung zur Folge haben, weil sehr viele unterschiedliche Gene dafür in Frage kommen. Und zu guter Letzt wieder ein weniger heterogener Phänotyp, nämlich das schwer auszusprechende facioscapulo-humeroperoneale Syndrom, bedeutet, dass vorrangig die Gesichtsmuskulatur betroffen ist, aber auch der Schultergürtel und die peroneale Muskulatur im Bereich der unteren Extremitäten. Das sollte an die relativ häufige Muskeldystrophie FSHD 1 vor allem denken lassen in der Abklärung. Wir fragen dann auch konkret nach Belastungsabhängigkeit der Muskelbeschwerden und nach der Braunfärbung des Urins. Das wäre Hinweis für eine metabolische Myopathie bzw. für eine Myoglobinurie. Zusätzlich zur Schwäche findet man häufig eine Muskelatrophie. Das ist der Grund, warum man Patienten auch immer im bis auf die Unterhose entkleideten Zustand untersuchen sollte, wenn es um diese Fragestellung geht. Hier ein Patient mit einer Atrophie im Bereich der proximalen Oberschenkelmuskulatur und einer zugrunde liegenden Muskeldystrophie vom Typ Becker. Die Atrophie korreliert in der Regel auch relativ gut mit der Schwäche der Patienten, was nahe liegt. Manchmal kann man paradoxerweise auch eine sogenannte Pseudohypertrophie finden, also eine offensichtlich eher gut ausgeprägte Muskulatur, die aber darin besteht, dass das Muskelgewebe bereits durch Fett- und Bindegewebe ersetzt wird. Ein Symptom, nach dem Sie auch aktiv fragen sollten, ist die Myotonie. Das bedeutet die fehlende Relaxation nach einer Willküraktivierung, so wie man es bei diesen Patienten hier im Video sieht. Das ist ein Beispiel für das sogenannte Warm-up-Phänomen. Das heißt, nach einer Bewegungsinitierung kommt es zu einer Steifigkeit der Muskulatur, die dann zunehmend bei Bewegung, also nach dem sogenannten Aufwärmen, nachlässt. Und das wird man typischerweise auch bei Kälte verstärkt, bei Myotonensyndromen, so wie bei der Myotonia congenita, finden. Kontrakturen sind vor allem bei den kindlichen Myopathien relevant, also Fehlstellungen im Gelenksbereich durch das Schrumpfen von Gewebe, so wie man es hier im Sinne einer Spitzfußstellung bei einer Achillessehnenkontraktur findet, im Rahmen einer Central Core Erkrankung, bei einer Ryanodin-1-Rezeptor-Mutation. Muskelerkrankungen können in variablem Ausmaß auch andere Organe betreffen. Das trifft natürlich auch auf die hereditären Formen zu. Das hängt sehr von der genetischen Ursache ab. Sehr, sehr typisch ist die myokardiale Beteiligung, manchmal auch die respiratorische Beteiligung. Hier ein Beispiel einer Glykogenspeichererkrankung, also einer metabolischen Myopathie, die zu einer sehr dominanten Herzmuskelbeteiligung auch führt, die wir 2018 publiziert haben, und zugrunde liegt eine Mutation im Gen RBCK1. Das ist aber eine äußerst seltene Erkrankung mit bisher nur sehr wenig beschriebenen Fällen in der Literatur. Soll nur als Beispiel für die metabolischen Myopathien dienen. Paraklinisch ist schon einiges gesagt worden. Wir bestimmen auch bei Verdacht auf eine hereditäre Myopathie natürlich ein Routinelabor und andere Werte, vor allem zur differentialdiagnostischen Abklärung. Der CK-Wert dient als wichtigster Routineparameter, muss aber auch bei einer genetischen Myopathie nicht zwingend erhöht sein. Bei bestimmten Fragestellungen, vor allem auch nach metabolischen Myopathien, kann eine Enzymdiagnostik sinnvoll sein oder auch eine Belastungslaboruntersuchung bei Verdacht auf Mitochondriopathien, zum Beispiel eine Laktatergometrie oder auch der Unterarmbelastungstest bei anderen metabolischen Myopathien. Jeder Patient, auch wenn der Verdacht auf eine genetische Ursache besteht, sollte initial eine elektroneurodiagnostische, zumindest Basisabklärung bekommen. Es sollten auch immer motorische und sensible Nerven gemessen werden, um eine neurogene Ursache auszuschließen. Und dann sollte ein EMG durchgeführt werden. Auch hier kann man relativ gut differenzieren. Handelt es sich vielleicht um eine neurogene Erkrankung oder ist es wirklich was Myopathisches? Auch die Myotonie, die klinisch nicht immer im Vordergrund stehen muss, kann mit der EMG-Untersuchung gut erkannt werden. So wie hier sehr prominent dieses Sturzkampfbombergeräusch, das eben die Myotonenentladungsserien widerspiegelt. Wir haben auch vorher schon kurz darüber gesprochen, zunehmend im Vordergrund ist auch die Bildgebung der Muskulatur, allem voran das MRT, wo man auch Hinweise auf entzündliche Veränderungen finden kann, aber vor allem auch ganz typische Verteilungsmuster, die dann manchmal schon hinweisgebend sind für spezielle genetische Ursachen. Da hat auch der Ultraschall ein bisschen an Bedeutung gewonnen, vor allem in der Pädiatrie, weil es eine angenehmere Untersuchung ist für Kinder. Und wir verwenden die Bildgebung mittlerweile auch regelhaft für die Planung einer Muskelbiopsie, wenn die notwendig ist. Und hier am Video auf der rechten Seite sieht man ein Muskel-MRT des Beckengürtels bei einer Kalpainopathie, also bei einer bestimmten Form der Gliedergürtelmuskeldystrophie mit einer besonderen Beteiligung der posterioren Muskelkompartimente des Beckengürtels. Die Biopsie bei den genetischen Formen etwas in den Hintergrund gerückt, ist manchmal noch notwendig zur differenzialdiagnostischen Abgrenzung von den entzündlichen Ursachen, beziehungsweise für bestimmte biochemische Analysen, speziell bei Mitochondriopathien brauchen wir das manchmal und bei genetischen Formen grundsätzlich ja eher selten und mehr notwendig. Hier sieht man das typische Bild einer Muskeldystrophie mit einer Variation der Faserdicken und mit Kerninternalisierungen und hier auch eine immunhistochemische Färbung des gleichen Muskels, das auf eine reduzierte Dystrophinexpression hinweist und somit das Bild einer Becker-Dystrophie auch darstellen würde. Weitaus wichtiger und auch in der diagnostischen Abklärung weiter nach vorne gerückt ist die genetische Diagnostik. Das ist in den meisten Fällen mittlerweile eine sogenannte Next-Generation-Sequencing-Diagnostik, also eine Methode, bei der wir es schaffen, in einem Analyseschritt eigentlich alle wichtigen proteinkodierenden Regionen des Genoms zu untersuchen. Im diagnostischen Real-Life-Setting verwendet man sozusagen häufig Panels auch, wo man eine vordefinierte Anzahl mitunter von zig oder hunderten Genen auswählt und dann untersucht. Wichtig ist zu wissen, dass es hier auch technische Limitationen gibt, vor allem bei Repeat-Erkrankungen wie bei der Myotonendystrophie oder bei der okulopharyngealen Muskeldystrophie ist man mit dem Next-Generation-Sequencing eingeschränkt. Da braucht man ganz spezifische, meistens PCR-basierte diagnostische Methoden. Jetzt stellen natürlich viele Leute immer die Frage, warum braucht man überhaupt die genetische Diagnostik? Für die meisten Erkrankungen gibt es ja sowieso keine Therapien. Das ist das erste Argument dagegen, dass sich das auch in den letzten Jahren gewandelt hat und in den nächsten Jahren noch mehr wandeln wird. Es gibt teilweise auch für Muskelerkrankungen hereditärer Ätiologie spezifische Therapiemöglichkeiten. Ein weiteres Argument wäre, dass durch eine frühe genetische Diagnostik auch zusätzliche invasive Diagnostik vermieden werden kann, so wie zum Beispiel eben die Muskelbiopsie. Aber auch überflüssige Therapien, wenn jemand als immunmedierte Erkrankung fehldiagnostiziert wird und deswegen Corticosteroide oder Immunsuppressiva erhält. Eine genetische Diagnose kann auch hilfreich sein in der in der Prognosestellung einer Erkrankung und in der Beratung von Familien hinsichtlich des Wiederholungsrisikos. Und man kann mit einer korrekten molekularen Diagnosesicherung häufig typische Komorbiditäten, die mitunter auch limitierend sein können für die Patienten, frühzeitig erfassen und abklären. Und zu guter Letzt ist eine genetische Diagnosesicherung die Grundvoraussetzung für die Teilnahme an Therapiestudien, was auch in Zukunft immer wichtiger sein wird. Um die Herausforderungen in der genetischen Abklärung ein bisschen zu illustrieren, möchte ich Ihnen zwei Fälle gegenüberstellen. Einerseits ein Vater-Sohn-Paar, 42 und 20 Jahre, die sich in der neuromuskulären Ambulanz vorstellen wegen einer Ungeschicklichkeit der Hände mit Atrophien und Verkrampfungen, zusätzlich eine milde Sprechstörung im Sinne einer Dysarthrie. Der Sohn hat auch eine leichte Intelligenzminderung und beide haben eine moderate Erhöhung der CK. Und in der klinischen Untersuchung fällt uns dieses Symptom auf. Also nach forciertem Faustschluss versuchen die Patienten so schnell wie möglich die Faust zu öffnen und das gelingt nur verzögert bzw. mit einer Verkrampfung. Das ist also auch wieder das typische Bild einer Myotonie, in diesem Fall jetzt eher distal betont. Demgegenüber stellen möchte ich einen Patienten, der mittlerweile über 50 Jahre alt ist und seit dem 40. Lebensjahr, also seit mehr als 10 Jahren, eine progrediente Schwäche mit Atrophien hat, vor allem im Bereich der unteren Extremitäten und vor allem proximal betont. Er stürzt rezidiviert aus diesem Grund und in der neurodiagnostischen Abklärung finden wir myopathische Veränderungen, keinen Hinweis auf eine Neuropathie. Und auch hier habe ich ein Video vom sogenannten Kniehackeversuch. Patient versucht gezielt mit der Ferse aufs Knie des anderen Beins zu zielen und dann das Schienbein nach unten zu fahren bis zum Fuß. Das sieht hier fast so aus, als wäre der Patient ataktisch, aber das ist in diesem Fall nur der proximalen Muskelschwäche geschuldet und man sieht auch hier an der Abbildung diese Atrophien, die vor allem die Oberschenkelmuskulatur betreffen. Jetzt ist natürlich die Frage, die man sich in der Abklärung solcher Patienten stellt. Die Wahrscheinlichkeit für eine genetische Ursache ist sehr hoch. Was ist das zugrunde liegende Gen? Und von der Syndromdiagnose her würde der erste Fall bzw. die ersten beiden Patienten einer myotonen Dystrophie entsprechen und der zweite Fall einer Gliedergürteldystrophie. Und bei der myotonen Dystrophie kommt eigentlich nur ein Gen in Frage, nämlich das DMPK-Gen. Und bei der Gliedergürteldystrophie kommt diese ganze Latte an unterschiedlichen Genen in Frage, die man anhand der klinischen Phänotypisierung nicht näher eingrenzen kann. Das bedeutet, dass der erste Fall eigentlich nur durch eine gezielte Einzelgendiagnostik nach einer detaillierten Phänotypisierung lösbar ist, weil es sich auch um eine Repeat-Erkrankung handelt, die man eben durch diese neuen Next-Generation-Sequencing-Verfahren gar nicht abdeckt. Und der zweite Fall ist de facto nur über eine breit angelegte Multigendiagnostik, also ein Next-Generation-Sequencing, erfassbar, weil die Erkrankung so genetisch heterogen ist. Und mit diesen Methoden konnten wir dann beide Fälle auch dementsprechend lösen. Ein paar Worte vielleicht nur zur Myotonendystrophie Typ 1, weil es doch eine relativ häufige Erkrankung ist, eine der häufigsten Muskelerkrankungen, die wir im Erwachsenenalter sehen, die autosomal dominant vererbt wird. Klinisch führend eben die Myotone-Symptomatik, zusätzlich auch die subjektive Muskelschwäche und die entsprechenden Atrophien, die vor allem distal betont sind. Dann das Lead-Leg-Phänomen, auch als Zeichen einer Myotonie. Nach forciertem Augenschluss kommt es zu einem nur sehr verzögerten Wiedereröffnen der Augen. Je nach Verlauf unterscheidet man eben eine milde, eine klassische und eine kongenitale Verlaufsform. Diagnostisch, wie schon erwähnt, sollte immer ein EMG durchgeführt werden, um diese Myotonenentladungen zu bestätigen und im Anschluss eine genetische Diagnosesicherung. Nicht zu vergessen ist, dass diese relativ häufige Erkrankung auch symptomatisch therapiert werden kann. Die Myotonensymptome sprechen relativ gut auf Mexiletin und auch Lamotrigin an, die man off-label verwenden kann. Und differentialdiagnostisch muss man die Myotonendystrophie Typ 2 abgrenzen, die sich vor allem durch eine proximal betonte Symptomatik und klinisch weniger vordergründig durch die Myotonie auszeichnet. Wie gesagt, kein NGS hier, sondern gezielte Diagnostik notwendig. Die Myotonendystrophie versteht sich auch immer mehr als Systemerkrankung. Man weiß mittlerweile, dass viele Organsysteme betroffen sein können. Ein häufiges, früh auffälliges Symptom ist die Katarakt bzw. auch die Retina-Degeneration. Lange unterschätzt auch die Beteiligung des zentralen Nervensystems mit kognitiven Defiziten, mit Schlafstörungen. Auch das Herz kann mit betroffen sein, was auch die Vorsorgeuntersuchungen notwendig macht im Sinne von Reizleitungsstörungen oder auch im Sinne einer Kardiomyopathie. Dann der Gastrointestinaltrakt kann mit betroffen sein und zu guter Letzt kann es auch zu diversen endokrinologischen Störungen kommen. Die zweite Gruppe, also der zweite Patient, den ich vorgestellt habe, hatte eine Gliedergürteldystrophie, ganz konträres Erkrankungsbild, was die Genetik dahinter betrifft. Auch klinisch ein extrem variables Bild, gibt auch sehr, sehr mild verlaufende Formen mit spätem Onset bzw. mit einer isolierten CK-Erhöhung und milden Muskelschmerzen. Klinisch führend sind normalerweise aber eben die namensgebenden proximalen Paresen und Atrophien. Patienten berichten über Schwierigkeiten beim Treppensteigen, beim Aufstehen aus der Hocke und je nach genetischer Grundlage kann es auch zu einer kardialen Mitbeteiligung kommen, die mitunter dann auch die Lebenserwartung limitiert. Verlauf kann man schwer generalisieren. In den meisten Fällen kommt es zumindest nur zu einer langsam fortschreitenden Symptomatik, aber es gibt natürlich auch schwerwiegendere Phänotypen. Wir haben in dieser Arbeit gemeinsam mit Hakan Cetin österreichweit Patienten mit einem Gliedergürteldystrophie-Phänotyp gesammelt und wie man hier in der Grafik sieht, auch eine sehr, sehr lange Liste an zugrunde liegenden Genen gefunden. Hier noch ein paar Worte zu unseren Erfahrungen mit der genetischen Abklärung in der neuromuskulären Ambulanz. Auch wir haben zu diesem Zeitpunkt 72 Patientinnen und Patienten mit Exomsequenzierung genetisch abgeklärt, mit dem Verdacht auf eine genetische neuromuskuläre Erkrankung. Und wir konnten am Ende eine diagnostische Trefferquote von knapp 40% erreichen. Das war nur möglich, indem wir ein multidisziplinäres Setting etabliert haben, also indem wir in die Entscheidung und in die Diagnosefindung sowohl Kliniker als auch Genetiker mit einbezogen haben. Hier nochmal die wichtige Limitation. Wir können die Methode oder wir sollen die Methode nicht anwenden, wenn der Verdacht auf eine Repeat-Erkrankung besteht und haben auch ein Problem bei Genen, für die es auch Duplikate gibt im Genom, also sogenannte Pseudogene. Also auch die spinale Muskelatrophie, die klassische, wird durch diese modernen Methoden nicht hinreichend erfasst. Wir erwarten für die nächsten Jahre auch noch weitere Verbesserungen, weil es möglich sein wird, über die kodierenden Sequenzen hinaus, über das Exom hinaus, auch das gesamte Genom problemlos zu sequenzieren und zu analysieren und dann auch auf Transkriptebene die mRNA zu sequenzieren und Varianten besser einstufen zu können. Zu guter Letzt eine Folie, die darauf eingeht, dass es mittlerweile auch gezielte Therapien zur Verfügung gibt, teilweise zugelassen, teilweise in präklinischer oder klinischer Erprobung. Diese Therapien setzen an unterschiedlichen Punkten an, ein Teil davon direkt an der DNA im Zellkern. Es gibt die Möglichkeit eines Genersatzes oder einer Addition eines gesunden Genes, wenn man so will. Das gibt es für einige Erkrankungen schon zugelassen. Da sind die Hämatologen auch immer ein bisschen voraus, weil sozusagen die Blutzellen immer besser zugänglich sind, als natürlich Zellen in einem spezifischen Gewebe wie im Muskel. Das Gen-Editing zielt auch direkt auf die DNA ab und versucht, den exakten molekularen Defekt zu korrigieren. Da ist man noch weiter entfernt von der Zulassung. Und was in den letzten Jahren ja vor allem bei der Behandlung der spinalen Muskelatrophie große Aufmerksamkeit zu Recht erfahren hat, ist die Regulation der RNA, also eine Stufe sozusagen weiter. Und unten sieht man in Rot und Blau aufgezeichnet, wo es sozusagen überall gerade Forschungsaktivität gibt und teilweise auch schon zugelassene Substanzen gibt. Und mit diesem doch erfreulichen Ausblick bin ich auch schon am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke, Martin, für diese sehr schöne Übersicht über das doch sehr heterogene Feld der hereditären Myopathien. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Ja, noch eine? Ich hätte wieder eine Frage. Was wünschen Sie sich vom Zuweiser?
Vom Zuweiser niedergelassenen
Zuweiser an die Ambulanz.
Also wir wünschen uns grundsätzlich, dass die Patienten natürlich gut phänotypisiert sind, dass es eine ausführliche Anamnese gibt, die auch wirklich für eine neuromuskuläre Erkrankung spricht. Und was natürlich auch schön wäre, ist, wenn es eine basis-elektrophysiologische Abklärung im niedergelassenen Bereich schon gibt, die natürlich mal differenzieren kann zwischen neurogen und myopathisch. Ja, das wäre schon
eine gute Grundlage. Das wäre der Top-Zuweiser.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist wirklich ein wesentlicher Punkt, weil wenn man berücksichtigt, wie halt unspezifisch Muskelsymptome quasi sein können, also jeder von uns hat quasi irgendwann einmal Muskelschmerzen gehabt, auch eine mehr oder weniger stark halt ausgeprägte Muskelschwäche, und man muss für diese Untersuchungen, für diese Exomsequenzierung und die Patienten natürlich sehr selektionieren, weshalb auch wir mit unseren Möglichkeiten in dem Hinblick halt eingeschränkt sind und die Patienten selektionieren müssen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und gibt es sonst Fragen aus dem Publikum?
Darf ich noch eine Frage an den Dozent Behrendt stellen zu deinem Vortrag? Du hast gesagt, die Makro-CK ist erhöht bei Malignomen. Jetzt ist ja ungefähr ein Drittel der Dermatomyositiden bei Erwachsenen paraneoplastisch. Besteht da eine Korrelation? Und würde es vielleicht Sinn machen, die Makro-CK bei diesen Patienten zu bestimmen?
Die Makro-CK kann ein Hinweis für ein Malignom sein und man findet sehr häufig dann auch ein Malignom, dass ein Makro-CK Typ 2 ist. Also man muss sich die CK-Elektrophorese genau anschauen, was das für eine Makro-CK ist und da gibt's eindeutige Zusammenhänge. Ja.
Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann möchte ich mich noch einmal bedanken bei meinen Kollegen Julia und Martin. Danke. Und danke auch bei den Zuhörern im Publikum und im virtuellen Raum. Und ich glaube, ich darf das Schlusswort noch an den Kollegen Berend übergeben. Danke.
Ja, nochmals recht herzlichen Dank für die Teilnahme und auch Dank an Innsbruck, das habe ich am Anfang nicht erwähnt, tut mir leid, möchte mich dafür entschuldigen, aber MedUni Wien und Innsbruck haben das mitgestaltet und vor allem auch gestaltet. Und dafür recht herzlichen Dank. Und ich wünsche noch einen schönen Abend.